Ursache, Wirkung und Barmherzigkeit sind eigentlich drei Wörter, die, wenn wir das wirklich logisch durchdenken, nicht so gut zusammenpassen. Ursache und Wirkung, das ist ja das Gesetz der Kausalität. Wenn wir eine Sache tun, wird es eine Konsequenz, wird es eine Wirkung geben. Und oftmals denken wir und leben wir, als ob wir diese Zusammenhänge mit Klarheit sehen können. Oftmals ist das der Grund, warum wir andere Menschen und Situationen bewerten und richten. Wir glauben, dass wir durch die Informationen, die wir zur Verfügung haben oder auch nicht, genügend Infos haben, um zu wissen, worum es sich handelt und ob die Person gut oder schlecht ist. Und obwohl Gott das Gesetz der Kausalität geschaffen hat, hat er Zugriff zu etwas, was wir auf diese Art und Weise nicht haben. Und das entgeht mir und vielleicht auch uns oft. Denn obwohl Kausalität existiert, obwohl es Ursache und Wirkung gibt und einige Sachen relativ einfach sind, ist die Wirklichkeit, dass unsere Realität sehr komplex ist und wir oftmals nicht genügend Zeit haben und auch nicht genug Information haben, gewisse Umstände, Rahmenbedingungen, Hintergründe zu erforschen, zu erkennen und schon gar nicht zu analysieren und zu verbinden, damit wir Sachen bewerten können, damit wir Situationen evaluieren können, damit wir vielleicht ein Gutachten darlegen können, ob etwas gut oder schlecht ist. Eins der größten Unterschiede, es gibt sehr viele Unterschiede zwischen den Menschen und Gott, aber Gott hat unendlich Zeit. Zeit ist für uns ein Feind. Zeit vergeht schnell und manchmal auch sehr langsam. Aber wir haben nicht genügend Zeit, um uns Dinge durchzudenken, um zu verstehen, was davor geschah, um daraus aus neuen Situationen Sinn zu machen. Es ist eine Herausforderung für mich und für dich auch. Heute möchte ich mit euch eins der sehr vielen Geschichten in der Bibel, eine Geschichte, die sehr vielschichtig ist, wo ich ein bisschen ausholen muss, damit wir sie besser verstehen können. Und wenn wir Sachen besser verstehen, oft können wir es besser schätzen. Verständnis kann oft Wertschätzung mit sich bringen. Und ich lade euch ein, Psalm 42 mal kurz mit mir anzugucken. Das ist nicht der Haupttext, aber hier fängt unsere Reise an. Wir haben heute eine Hymne gesungen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Und dieses Lied, diese Hymne wurde inspiriert durch ein Psalm. Der bekannteste Psalmist ist David. Er hat eine ganze Menge geschrieben. Nach David gibt es drei verschiedene Psalmisten, von denen wir immer wieder hören, die wiederholt Psalmen geschrieben haben. Nur damit wir es nicht vergessen, Psalmen waren die Lieder, die Hymnen zu der Zeit. Und es ist nicht umsonst und auch nicht Zufall, dass die größte Kollektion von Psalmen oder das Buch der Psalmen das größte Buch in der ganzen Bibel ist. Gott möchte uns Situationen vermitteln. Oftmals konzentrieren wir uns auf andere Sachen, aber wenn wir die Psalmen wegnehmen würden, würden wir das Leben der Gemeinde so verarmen, so klein machen. Denn dort hören wir von Menschen, die Erfahrung mit Gott gehabt haben und die mit Gott reden aus der Seele. Manchmal ganz, ganz persönlich, manchmal ein Gesang für das ganze Volk Gottes. Und von diesen drei Gruppen, die nach David die meisten Psalmen geschrieben haben, Ethan, Asaf, haben wir eine Gruppe, die nicht mit Namen benannt wird. Sie heißen die Söhne Korah oder Korachs, je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt. Die Söhne Korachs haben 11 Psalmen, die ihnen zugeschrieben werden. Es gibt eine Theorie, dass es eigentlich vielleicht ein mehr oder ein weniger ist, einfach nur nicht im Titel dort. Aber diese Söhne Korachs, um die handelt es sich heute. Ich möchte mit euch verstehen, was deren Hintergrund ist, warum sie existieren und warum wir so viele Psalmen von ihnen haben und wie ihr Werdegang und ihre Vergangenheit ihre Psalmen, ihren Ausdruck ihres Lobes und ihre Gedanken Gott gegenüber und der Menschheit gegenüber und der Welt gegenüber, wie das zum Ausdruck kommt. Die Söhne Korachs haben von Psalm 42 die nächsten 11 Kapitel fast durchgehend alle geschrieben. Und wir werden ganz am Ende der Predigt nochmal auf einen dieser Psalmen zurückkommen. Das sind die solche Sätze für uns geschrieben haben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Sätze, die ihr vielleicht so kennt: Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Harre auf Gott ist etwas, was Komponisten inspiriert hat. Ich kriege immer da gewisse klassische Musik in meinen Kopf rein. Denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Im selben Kapitel, wo der Hirsch nach Wasser lechzt. Also eine Metapher, wie wir Gott suchen, wie wir ihn brauchen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Das kann man nicht aus dem Nichts schreiben. Da braucht man Erfahrung mit Gott, damit es auch den Eindruck und die Wirkung noch heute auf dich und auf mich hat. Und ich möchte mit euch diese Vergangenheit, diesen Background, diesen Hintergrund der Söhne Korachs kennenlernen. Hier auf der Leinwand, für die es sehen können, ich hoffe, das ist mehr oder weniger sichtbar für euch, sehen wir das Heiligtum, die Stiftshütte. Denn das Volk Gottes war jahrelang auf der Reise. Sie waren noch am Anfang ihrer Reise. Gott hat aber gesagt: Hey, ich weiß, dass wir eine Zeit in der Wüste sein werden. Wir werden immer wieder unser Lager auf- und abbauen müssen. Und erstmal möchte ich euch sagen: Ich möchte mit euch leben. Ich möchte mit euch wohnen. Ich möchte in eurer Mitte sein. Und deswegen, da ihr in Zelten wohnt, ich möchte auch in einem Zelt wohnen. Es ist ein ganz besonderes Zelt, das aber aufbaubar ist und abbaubar ist und relativ schnell. Und ich möchte auch, dass ihr ein Lager habt, das organisiert ist. Denn zu der Zeit gab es die sichtbare Anwesenheit Gottes in der Wolkensäule, auch als Shekinah oder Shekinah bekannt. Und wo diese Säule Stopp machte und einhielt, das war der Ort, wo das Allerheiligste aufgebaut werden sollte. Darum herum der ganze Vorhof und das Heilige und darum herum das ganze Lager der 12 Stämme Israels. Und ihr könnt sehen, da sind die 12 Stämme mit ihren verschiedenen, heutzutage würde man sagen, Avatar, aber das sind ihre Banner. Und das war der äußere Ring, im Zentrum die Stiftshütte und zwischen den Stämmen und der Stiftshütte waren die levitischen Familien. Es waren die Gersoniter, die Kehatiter oder Kohatiter und die Merariter. Und die hatten verschiedene Aufgaben. Aufgaben, die zum Heiligtum gehörten. Sie waren nicht Priester. Priester waren Aarons Familie. Nur sie durften wirklich rein, nachdem es aufgebaut war. Nur sie durften Opfer bringen für das Volk, vermittelnd für das Volk. Aber jeder von ihnen hat eine Aufgabe, hat einen Plan gehabt. Es gab eine Funktion, damit Ordnung herrschte und damit es einfach war, aufzubauen und abzubauen. Die Gersoniter waren die, die die Vorhänge und die Tücher, all diese Sachen zusammengefaltet haben von der Stiftshütte und haben sie mitgenommen. Die Merariter waren die, die die Pflöcke, die Säulen aus Holz und aus Gold und so weiter und so fort, die haben alles zusammen auf- und abgebaut und mitgetragen. Und die Kohatiter oder Kehatiter waren die, die die Möbel des Heiligtums, ganz besonders die Möbel, die im Heiligtum drinne, nur sie durften diese Möbel anfassen. Das war der siebenkerzige Leuchter, es war Schaubrottisch, es war die Bundeslade. Und auf dieser Bundeslade war die sichtbare Anwesenheit Gottes zu sehen. Und jeder hat eine Funktion gehabt und so waren sie aufgebaut. Und zu der Zeit, da sie ja unterwegs waren, und ich möchte es einfach nur noch mal sagen, ihr Lieben, als Volk Gottes sind wir unterwegs. Das heißt nicht, dass wir immer in Bewegung sind. Manchmal muss man Lager aufschlagen und dort mal bleiben. Manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal kürzer, aber wir sind nicht am Ziel. Du und ich, wir als Volk, sind unterwegs. Das heißt, Bewegung ist der Standard, Ruhe ist die Ausnahme. Wir haben ein Ziel vor Augen, seit jeher, wie das Volk Gottes es auch hatte. Und jetzt kommt aber ein Moment in der Geschichte Israels, das unglaublich herausfordernd war. Und hier werdet ihr den Namen des Vorfahren der Söhne Korachs zum ersten Mal sehen. Es ist Numeri 4. Mose, Kapitel 16, und dort werden wir ein bisschen verweilen. Wenn ihr eure Bibeln dort aufschlagen möchtet, lade ich euch dazu ein, denn es kann sein, dass eine gewisse Randnotiz sich hier vielleicht für euch wichtig wird. Und ich werde vorlesen. Und Korach, der Sohn Jichsas, des Sohnes Kehats, und jetzt wissen wir, Korach oder Korah ist einer der Kehatiter. Das heißt, sie haben das ganz besondere Vorrecht, die Möbel des Allerheiligsten und des Heiligsten mitzunehmen. Nur sie durften es anfassen, sonst keiner, natürlich außer den Priestern. Korach, der Sohn Jitzas, der Sohn Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, Söhne Rubens. Und hier halte ich kurz an, um zurückzugehen auf das, was wir gerade gesehen haben. Falls es noch für euch sichtbar ist, ist es sichtbar genug? Ruben ist im Süden der Stiftshütte. Diese kleinen Wellen, das ist Ruben. Ruben war eigentlich der Erstgeborene Jakobs und er sollte auch das Erstgeburtsrecht haben, er hat es aber durch sein eigenes Verhalten hat er es verloren gehabt. Er schlief viele Jahrhunderte zuvor mit einer der Frauen seines Vaters und dadurch hat er sein Erstgeburtsrecht verloren gehabt. Im Süden sind auch die Kehatiter. Diese, die zum Stamm Levi gehören, eine Familie vom Stamm Levi, die diese besondere Stellung in der levitischen Familie hatten. Wir gehen zurück zu dem Text, wo wir waren. Vers 2. Und sie, also Korach, und Datan und Abiram, erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israel. Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. Das ist alles in Rot, damit es ganz klar wird, das war kein kleiner Aufstand. Hier sind nicht nur Korach, der Leiter der Kehatiter, sondern Datan und Abiram, die Leiter, die Fürsten der Rubeniter, zusammen mit 250 anderen. Und diese 250 andere, das sind Fürsten der Gemeinde, des Volkes Gottes. Es sind Berufene der Zusammenkunft. In Anfang von 4. Mose steht, dass diese Fürsten höchstwahrscheinlich die Leiter von 1000 waren. Mit anderen Worten, in diesem Moment haben wir Korach, der sich gegen Mose erhebt. Da haben wir Datan und Abiram, die sich gegen Mose erheben und mit ihnen der ganze Stamm von Ruben und dazu noch vielleicht knapp die Repräsentanten von knapp 250.000 Israeliten. Es war keine kleine Sache, es war riesig. Und sie erhoben sich gegen Mose und es gibt zwei Gründe, warum sie sich gegen Mose erheben oder zwei Narrativen, die sie haben. Sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, denn die Gemeinde, die ganze Gemeinde, sie sind alle heilig. Der zweite Grund ist, und der Herr ist in ihrer Mitte. Ihr Lieben, das war absolut wahr. Alle im Volk Gottes sind heilig. Und Gott wollte sie schon immer als ganzes Volk heilig haben. Er hatte sie eigentlich aufgerufen im 2. Mose 19, Vers 6, könnt ihr später mal nachgucken. Er wollte sie aufrufen, dass sie alle als Priester fungieren sollten. Aber das Volk wollte nicht. Es gab die Berufung, Priester zu sein, heilig zu sein, heiliges Volk zu sein. Aber das Volk wollte nicht. Der zweite Grund ist, der Herr ist in eurer Mitte. Ja, natürlich, Gott hat gesagt, ich möchte bei euch wohnen. Die Stiftshütte war eine Erinnerung, eine kontinuierliche Erinnerung, dass Gott in ihrer Mitte wohnte. Beides waren wahre, theologisch absolut perfekte Aussagen. Die Korachiter und Korach hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Sie kannten ihre Bibel und sie wussten, dass das wahr war. Aber ihre Schlussfolgerung hat keinen Sinn gemacht. Und sie sagen, warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Und hier kommt der große Grund. Ihr habt euch selbst zu den Leitern des Volkes gemacht und wir finden das nicht gut. Denn wir sollen alle gleich sein und wir sind alle gleichwertig. Warum gibt es diesen Unterschied? Wir möchten euch absetzen. Das Interessante natürlich ist, sie wollten nicht die Demokratie reinbringen, sie wollten selber die Menschen leiten. Es ging hier nicht um ein basisdemokratisches Ideal, das vielleicht jetzt in den letzten zwei Jahrhunderten irgendwie im westlichen Abendland gekommen ist. Nein, hier geht es darum zu sagen, ihr seid keine guten Leiter, ihr erhebt euch über uns. Wir glauben, dass wir einen besseren Job machen würden. Und in diesem spezifischen Fall sagen sie, wir sollten eigentlich Priester sein. Wir möchten in der Stiftshütte den Dienst verrichten. Und jetzt kommt Vers 4. Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht. Es ist interessant, die Reaktion von Mose. Mose hat eine besondere Verbindung zu Gott. Und oftmals wird Gott mit ihm reden und sagen, hey, ich habe das hier vor. Und Mose verhandelt mit ihm. Gott macht es eigentlich gerne mit den Menschen, die er berufen hat. Er macht das auch mit dir und mit mir. Er hat es vorher mit Abraham gemacht, hat gesagt, Abraham, ich möchte diese Städte zerstören. Und Abraham sagt, nee, nee, nee. Lieber Gott, wirst du alle vernichten? Sei doch gnädig, sei doch barmherzig. Und Gott geht auf diese Verhandlung mit Menschen ein und hier auch mit Mose. Aber Mose, was er tut, anstatt sich zu verteidigen, Mose wirft sich auf den Boden hin, legt seinen Kopf auf den Boden, die Hände ausgestreckt, als Zeichen, dass er sich nicht wehren würde. Wie kann sich jemand, der ausgestreckt auf dem Boden ist, sich wehren, sich verteidigen? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung. Deswegen hat sich eingebürgert, dass Christen kniend beten. Das heißt nicht, dass es einen besser macht, aber es ist ein körperliches Zeichen, dass wir uns dem Willen Gottes unterwerfen, dass wir sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Es ist eine Geste des Dienstes. Gleichwertig sein heißt nicht gleich sein. Und manchmal verwechseln wir diese Sachen. Und deswegen gab es im Lager diese verschiedenen Funktionen und diese verschiedenen Abteilungen und es gab verschiedene Menschen, denn gleichwertig sein, ja, alle sind heilig, ja, Gott möchte, dass wir alle gleich vor ihm sind und er sieht uns als alle gleich, ja, aber als gleichwertig, das heißt nicht, dass wir gleich sind. Korach und seine Sippe hatte 250 Männer davon überzeugt, dass die Leitung von Aaron als Priester nicht gut war. Und sie erheben sich. Es gibt aber jetzt auch den zweiten Teil. Denn ihr dürft nicht vergessen, dass Mose ein Levit ist. Das ist seine Familie. Und er redet mit ihnen und sagt, ihr Leviten, hört doch, ihr Söhne Levis. Es ist so wenig, was ihr schon tut. Die Berufung, die ihr habt schon eine besondere Stellung. Ist das euch zu wenig? Ich meine, Gott hat euch berufen am Dienst in der Stiftshütte. Und der Text ist da, ich werde ihn nicht ganz vorlesen. Ist es euch nicht genug? Seid ihr nicht damit zufrieden? Und ganz am Ende sagt er, und ihr trachtet auch noch nach dem Priesteramt? Was wollt ihr, Söhne Levis? Denkt darüber nach. Seid zufrieden mit dem, was Gott euch gegeben hat. Jetzt kommt der zweite Teil, eine zweite Gruppe. Denn wir haben am Anfang von Korach gehört und jetzt hören wir von Datan und Abiram. Die hatten aber ein anderes Anliegen. Ihr Vorwurf war ein anderer. Und sie sind aber in ihrem Zelt geblieben. Mit Korach konnte er reden, weil sie auch näher dran waren. Und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen. Sie aber sprachen, nö, wir kommen nicht. Mit dir haben wir nichts am Hut. Und die schicken ihm eine Nachricht. Die sagen es nicht mal persönlich. Passt auf, was Datan und Abiram als Leiter des Stammes zu Mose sagen. Ist es nicht genug, dass du uns aus dem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Für die, die ein bisschen Bibelkenntnis haben, werden wissen, dass sie von Ägypten reden. Und was war das Volk in Ägypten? Sie waren Sklaven. Sie hatten schon mal in der Vergangenheit gesagt, ach, könnten wir doch zurückgehen zu den Töpfen, zu den Zwiebeln. Dort hatten wir es gut. Manchmal haben wir die Versuchung, die Vergangenheit schöner darzustellen, als sie war. Ich hab's auch. Es gibt gewisse Serien, die ich gerne gucke, obwohl ich sie schon 2-3 Mal ganz durchgeguckt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal tut. Manchmal Seinfeld bei mir, manchmal West Wing, ich weiß das Office, ich kann es nicht, weil ich Fremdschämen nicht ertragen kann, aber Office sehe ich viele Menschen, die es immer wieder gucken. Es gibt gewisse Anhaltspunkte in Sachen, die wir gut kennen und wir dennoch nochmal sehen möchten, weil sie uns Trost bringen in einer Welt, die uns komplett durcheinander bringt. Ich lebe in einer Welt, die ganz anders ist als in der Welt, wo ich Kind war. Eins, weil die Welt wirklich anders war. Zweitens, weil meine Wahrnehmung als Kind absolut anders war als die Wahrnehmung, die ich heute habe als Erwachsener. Dathan und Abiram tun aber jetzt etwas, was über die Nostalgie hinausgeht. Sie benennen das Land der Sklaverei als Land, wo Milch und Honig fließt. Aufpassen! Wenn Situationen so verdreht werden, dass sie genau das Gegenteil sind von dem, was sie waren. Dathan und Abiram sagten: Willst du uns jetzt töten? Und hier ist der Vorwurf, den sie Mose machen. Korach hat ein Problem mit Aaron gehabt und mit seiner Leitung. Dathan und Abiram hatten ein Problem mit Mose. Die sagen: Du hast uns aus dem Land von Milch und Honig rausgenommen und dazu, ja, du willst uns töten. Du bist inkompetent. Ganz am Ende in der Übersetzung, die wir haben, kommt das nicht so raus. Deswegen habe ich das hier in diesen eckigen Klammern drin. Willst du dich auch noch zum Herrscher, eigentlich ist das Wort zum Prinzen, über uns aufwerfen oder aufspielen? Denn sie kannten Mose von einer anderen Zeit, wo sie Sklaven waren, er aber Prinz war. Und sie werfen ihm das ins Gesicht und sagen: Als wir damals Sklaven waren, warst du der hübsche Prinz. Ja, und du willst jetzt wie ein Prinz dich benehmen und wir sollen dir einfach folgen, obwohl du inkompetent bist. Denn du hast gesagt, wir gehen in das Land mit Milch und Honig und das werden sie jetzt auch sagen. Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt? Hast du uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Mit anderen Worten, sagen sie dem Mose: Du hast uns aus einer guten Situation rausgenommen, du bist inkompetent und du führst nur, weil du führen möchtest, und wir sind noch gar nicht in dem Ziel angekommen, zum Ziel gekommen, den du uns versprochen hast. Was sie hierbei ganz vergessen und bewusst vergessen, ist, dass zwei Kapitel vorher sie am Rande dieses Landes von Kanaan angekommen waren und die Kundschafter alles ausgekundschaftet hatten und sie dort einen Rückzieher gemacht haben. Sie gingen nicht hinein, weil sie und das Volk es nicht wollten. In diesem Moment ist Mose Reaktion anders. Beim ersten Mal wirft er sich auf die Erde und sagt: Herr, er sagt es nicht, sorry, er gestet, nimm die Oberhand hier. Aber das hier fährt ihm unter die Haut. Und er sagt zum Herrn: Wende dich nicht zu ihrem Opfergabe. Ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen, habe keinem jemals ein Leid getan. Das ist ein Vorwurf, der nichts mit mir zu tun hat. Sie verdrehen die Wahrheit, sie lügen, sie lassen Sachen aus, damit sie sich selber zur Leitung dieses Volkes erheben können. Zwei verschiedene Argumente von Korach bezüglich auf Aaron, damit sie das Priestertum leiten. Von Dathan und Abiram bezüglich der Leitung Mose, damit sie die Leitung haben. Denn sie wollen jetzt diese Funktion ausüben. Wir vergessen aber, dass Gott vier Kapitel vorher gesagt hat, dass Mose ein sanftmütiger Mann war. Sanftmütiger als alle anderen. Und es fuhr ihm dennoch unter die Haut. Gott versteckt nicht die Herausforderung seiner Helden. Und wie sie oftmals mit den Schwierigkeiten des Lebens nicht immer gut umgehen können. Für die, die die Geschichte schon kennen, ihr wisst, woraus hinaufläuft, aber ich möchte euch erstmal daran erinnern, dass es manchmal eine Verwechslung gibt. Menschen glauben, dass es eine Berufung gibt. Eine Berufung, um Macht auszuüben. Eine Berufung, um Ansehen zu bekommen. Aber wenn Gott beruft, beruft Gott zum Dienst. Und er hat uns nicht gleich gemacht, weil er uns zu verschiedenen Diensten beruft. Wenn aber das Ziel der Berufung nicht mehr der Dienst, sondern das Ansehen, die Würde, der Status und die Macht ist, dann greift Gott ein. Ursache und Wirkung. Und Korach versammelte gegen die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde und da plötzlich ist Stopp. Die Herrlichkeit normalerweise vor dem Allerheiligsten, in diesem Moment kommt sie vor dem Zelt und keiner kann diese Herrlichkeit nicht sehen. Man kann nicht so tun, als ob jetzt nicht ein Handeln Gottes existiert. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Ich will sie in einem Augenblick vernichten. Boah, das erwarte ich nicht von Gott, um ganz ehrlich zu sein. Das erwarte ich eher von mir und von dir und von uns. Aber Gott sagt: Hey, geh ein bisschen zur Seite, damit ich sie alle vernichten kann. Das passt nicht so in mein Gottesbild rein. Aber Gott ist größer und weiß so viel mehr. Und ganz besonders, er kennt seine Leiter. Er kennt Mose. Es ist nicht das erste Mal, wo Gott zu Mose sagt: Hey, geh mal zur Seite, ich werde das Volk vernichten und wir fangen mal neu mit dir an. Und jedes Mal sagt Mose was anderes. Ja, der Vorwurf ist ihm unter die Haut gefahren. Ja, er mochte es gar nicht, dass er falsch beschuldigt wurde. Es ist aber noch lange nicht genug, um ihn auf einen Pfad der Zerstörung zu bringen. Denn der größte Dienst Mose und Aarons war für das Volk zu vermitteln. Und hier zum zweiten Mal fällt Mose diesmal mit Aaron auf sein Angesicht. Und sie fielen auf ihr Angesicht und sagten: Gott, du des Lebengeistes. Nur zweimal in der Bibel kommt dieser Ausdruck vor. Richtig intensiv. Ein einziger Mann sündigt. Willst du die ganzen, diese Dialoge finden wir immer wieder in der Bibel. Wo Gott uns aufruft, uns für Menschen einzusetzen, die uns nicht mögen, die uns vielleicht hassen oder die uns Vorwürfe machen. Gott möchte, dass wir diese Menschen verteidigen. Wäre ich es, würde ich sagen: Ja, Gott, weißt du was, keine schlechte Idee. Weg mit ihnen. Und dann sehen wir weiter. Aber Gott hatte reife, gute, demütige Leiter in Mose und Aaron. Und sie sagen: Bitte, bitte nicht. Und der Herr sagt dann, er lässt sich überreden, als ob Gott sich überreden lässt. Aber er möchte diese Verbindung mit dir und mit mir haben. Er möchte uns als Vermittler, als Bewahrer auch derer haben, die uns hassen, die uns nicht mögen. Auch für die sollen wir uns einsetzen. Und hätte Gott gewusst, dass sie sich nicht für sie einsetzen, hätte das andere höchstwahrscheinlich gar nicht gesagt. Er kennt sie, er möchte sie aber wachsen lassen. Und er redet dann zur Gemeinde und sagt: Entfernt euch ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Da stand Mose auf und ging zu Datan und zu Abiram. Die Nachricht war nur per Post gewesen, also hat einen Boten gehabt. Aber jetzt geht er, von wo er steht, er geht hin zum Süden, südlich der Stiftshütte, und er geht zu Datan und Abiram, und mit ihm gehen jetzt die Ältesten Israels. Die ganze Gemeinschaft, das ganze Volk Gottes ist da. 250 am Anfang, Leiter von 1000, hatten sich gegen Aaron und gegen Mose gestellt. Aber in der Zwischenzeit haben sie ihre Meinung geändert und sie haben gesehen, hey, das ist hier nicht gut. Manchmal machen wir schlechte Entscheidungen. Das heißt aber nicht, dass diese Entscheidung, die ich treffe, für immer stehen muss. Es gibt immer die Möglichkeit zur Reue, zur Änderung der Sichtweise, auf Gott hinzuzugehen. Und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in all ihren Sünden. Denn er wusste, diese, die weiterhin darauf bestehen, gegen Gott sich zu richten. Und so hat es Gott interpretiert: Sie greifen nicht Aaron, nicht Mose an, sie greifen mich an. Ich habe sie doch eingesetzt. Ich gebe ihnen noch die Chance, sich von ihnen zu trennen. Und sie tun es auch. Sie entfernten sich ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Und Datan und Abiram traten heraus als Zeichen des Trotzes und standen am Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und ihren Söhnen und ihren kleinen Kindern. Sie begegnen ihnen, aber nicht in Demut, nicht in Reue, sondern in Trotz. Nummer 26 fasst zusammen, was in Nummer 16 geschieht. Und die Söhne Eliabs, Nemuel, Datan und Abiram, das sind Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die gegen Mose und Aaron stritten in der Rotte Korach, als sie gegen den Herrn stritten. Es war nicht gegen Mose und Aaron, es war gegen Gott. Und in dem Moment geschieht etwas, was nur einmal geschehen ist in der ganzen Bibel. Die Erde öffnet sich und verschlingt die, die sich nicht umentschieden hatten. Und die Familien von Datan und Abiram werden verschlungen, und die, die noch mit Korach waren und sich nicht umgewandt hatten, ja, sie wurden durch Feuer, das vom Himmel kam, verzehrt. Das passt manchmal nicht so in unser kuddeliges Bild von Gott, aber Gott gibt immer die Chance, eine Änderung